tätig waren und einen gewaltsamen Tod erlitten. Nach dem Martyrium vieler Frauen und Männer im römischen Staat in den ersten Jahrhunderten kam es bei der Missionierung unseres Raums ebenfalls zu Märtyrern. Bonifatius, Kilian und Adalbert sind einige von ihnen. In der Zeit der Glaubensspaltung in Europa erlitten auf allen Seiten Menschen der verschiedenen Glaubensrichtungen das Martyrium. Johannes Hus im 15. Jahrhundert, den man wegen der Reinheit der katholischen Lehre auf den Scheiterhaufen brachte, ist ebenso ein Märtyrer des Gewissens wie später der englische Lordkanzler Thomas Morus. Die christliche Kirche, egal welcher Richtung, ist auch immer Kirche der Märtyrer, Gemeinschaft derer, die das Kostbarste, was sie hier besitzen, ihr Leben für ihren Glauben hingeben. Im 3. Jahrhundert waren die Römer weit in Europa eingedrungen. Ihr Herrschaftsbereich war bis nach Britannien und Germanien ausgedehnt. Die Legende berichtet, dass es unter den vielen Soldaten auch Christen gegeben habe, besonders in der Thebaischen Legion, die aus Ägypten kam und am Niederrhein eingesetzt wurde. Diese Soldaten weigerten sich, den römischen Göttern und dem Kaiser zu opfern. So sei jeder Zehnte von ihnen unter dem römischen Kaiser Maximian zum Tode verurteilt und hingerichtet worden, neben dem Anführer Viktor weitere 360 Legionäre. Ihre Leichen habe man in den nahen Sümpfen versenkt. Diese Legende hat einen historischen Kern. Die heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, ließ hier eine Kapelle errichten, der im Lauf der Zeit eine Reihe von Kirchen folgte. Der Name des Orts war Xanten, ad Sanctos, bei den Heiligen. In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde der heutige Dombau begonnen, damals die größte Kirche nördlich von Köln. Hier war nicht nur der Sitz des Archidiakons des Erzbischofs von Köln, sondern auch ein Kanonikerstift, dem der heilige Norbert, der Gründer des Prämonstratenserordens und spätere Erzbischof von Magdeburg, angehörte. Erst Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Kirchbau vollendet. Innen ist er ausgestattet mit zahlreichen Figuren und Altären, von denen der Marienaltar des Meister Dudermann der bedeutendste ist. Im Hochaltar ist die größte Kostbarkeit der Viktorschrein, der in bestimmten Zeitabständen in einer Tracht durch den Ort getragen wird. Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts unternahm man Ausgrabungen unter dem Dom. Dabei entdeckte man, dass die Gräber eines Grabfelds auf ein einziges Grab hin ausgerichtet waren. Das war in der alten Kirche ein Zeichen für ein Heiligengrab, in dessen Nähe die Toten bestattet wurden, um die Fürsprache dieses Heiligen zu erbitten. Man fand in diesem Grab die Überreste zweier Männer, die gewaltsam zu Tode gekommen waren, ein Doppelgrab zweier Märtyrer. Dies geschah 1933. Als Hitler an die Macht kam und der christliche Glaube ersetzt werden sollte durch den Glauben an das deutsche Volk verbunden mit Rassenhass und Verachtung des Christentums. Am 9. Februar 1936, bei der Weihe des neuen Grabaltars, erklärte der Bischof von Münster, Xanten gehört heute zu diesem Bistum, Clemens August von Galen, den man später wegen seines Widerstandes gegenüber den Nationalsozialisten den Löwen von Münster nannte, in einer Predigt.
Es gibt in deutschen Landen frische Gräber, in denen die Asche solcher ruht, die das katholische Volk für Märtyrer des Glaubens hält, weil ihr Leben ihnen das Zeugnis treuster Verpflichtung für Gott und Vaterland, Volk und Kirche ausgestellt und das Dunkel, das über ihren Tod gebreitet ist, ängstlich gehütet wird.
Bei der Viktorstracht am 6. September 1936 setzte sich Bischof von Galen mit den Machthabern auseinander.
Sankt Viktor war Christ, ein treuer Streiter Jesu Christi. Im Martyrium, im Zeugnis seines Blutes, hat er die Wahrheit bekannt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sollte die Obrigkeit in Kirche oder Staat, in Gemeinschaft oder Familie ihre Stellung missbrauchend von uns verlangen, gegen Gottes Gesetz und gegen das nach Gottes Gesetz geformte Gewissen zu handeln, so wollen wir Leib und Leben opfern, aber unser Gewissen rein bewahren.
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Wort, das die Apostel vor dem Hohen Rat in Jerusalem einst gesprochen hatten, das Bischof von Galen hier zitierte, sollte für Christen Prüfstein ihrer Glaubenstreue werden. Außer Juden, Sintis und Romas, außer politischen Gegnern, vor allen Dingen Kommunisten, waren es auch Christen verschiedener Bekenntnisse, die man in Konzentrationslager brachte, misshandelte und ermordete. Neben Erich Klausner und Dompropst Lichtenberg aus Berlin, dem christlichen Gewerkschaftler Nikolaus Groß, Dietrich Bonhoeffer und Pater Alfred Delp waren es auch einige Christen vom Niederrhein, deren Glauben, als viele Christen schwiegen, sich offen im Wort bekannte. Da war der Kaplan und Religionslehrer Gerhard Storm, der die Nazi schon immer ein Dorn im Auge gewesen war, da er die Jugend um sich sammelte und in seinen Predigten keine Auseinandersetzung mit dem Regime scheute. Er wurde nach einer Predigt abgeführt, in das KZ Dachau gebracht, wo er unter unmenschlicher Behandlung zu leiden hatte, bis man ihm die Todesspritze gab. Karl Leisner, ein Diakon, der wegen eines Lungenleidens in einem Sanatorium Heilung suchte, und der nach dem missglückten Attentat auf Hitler das Wort Schade gesagt hatte, den man denunzierte, kam auch ins Konzentrationslager Dachau. Dort wurde er am dritten Adventssonntag 1944 in aller Heimlichkeit durch einen ebenfalls inhaftierten französischen Bischof zum Priester geweiht. Nach der Befreiung des Lagers durch die Amerikaner wurde er in ein Lungensanatorium gebracht, wo er am 12. August 1945 starb. Papst Johannes Paul II. hat ihn 1996 selig gesprochen. Dann war da Heinz Bello, ein Medizinstudent aus Wesel, der von den Nazis am 29. Juni 1944 in Berlin-Tegel standrechtlich erschossen wurde. Vorher hatte er an der Westfront und dann an der Ostfront gekämpft. Er war verwundet worden. Man hatte ihm das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen und er war zum Fahnenjunker befördert worden. Der Grund für seine Inhaftierung und für seinen frühen Tod war eine Äußerung, die er bei der Brandwache im Münster gemacht hatte. Indem er auf ein Kreuz an der Wand zeigte, sagte er, »Solange der dort oben lebt, werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen.« Das genügte, um ihm den Prozess wegen Wehrkraftzersetzung zu machen. Die Zeit der Inhaftierung war für den 24-Jährigen eine Zeit der Reife. Er hätte fliehen können, doch er befürchtete Sippenhaft für die ganze Familie. So wurde er zum Tod verurteilt. Alle Gnadengesuche wurden abgelehnt. In dem Abschiedsbrief an Eltern und Geschwister, den er kurz vor dem Tod schrieb, heißt es:
Es ist soweit. Gottes unerforschlicher Ratschluss hat es so bestimmt. Ich habe mich ganz in seinen heiligen Willen ergeben und gebe mein Leben für ein besseres, christliches Deutschland. Oben hoffe ich, für euch viel, viel mehr tun zu können, wie auch für unser schwer geprüftes Vaterland. Mein heißester Wunsch und meine letzte Bitte an euch ist, seid stark und vertraut fest auf Gottes Güte und Macht, der euch auch in dieser Zeit seine Hilfe nicht versagen wird. Lieber Vater, liebe Mutter, liebe Fee, Remi, Roswitha, ich grüße euch innig zum letzten Male mit einem Auf Wiedersehen. Euer Heinz.
Über die Hinrichtung berichtet der Gefängnispfarrer, der Heinz Bello als Seelsorger betreut hat.
Ich begleitete ihn zum letzten Gang. Das Urteil wurde nochmals verlesen. Auf die Frage, ob er noch eine Bitte habe, erklärte er, er möchte frei sterben, ohne die Augen verbunden und die Hände gefesselt zu haben. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Aufrecht stand er zum letzten bereit. Noch einmal gab ich ihm den Segen und die Hand zum Abschied. Dann betete er, leise die Lippen bewegend, aufrecht zum Himmel schauend. Um 8:12 Uhr ging er hinüber in die Ewigkeit. Der Tod trat sofort ein. Er hat keinerlei Schmerzen gespürt. In der rechten Hand trug er den Rosenkranz, den ich vom Boden aufhob, ohne die letzten Spuren davon zu beseitigen. Ich betete ein stilles Gebet und bezeichnete zum Abschied seinen Leib mit dem heiligen Kreuzzeichen.
Nach dem Krieg wurde im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des schwer zerstörten Doms in Xanten die Krypta erweitert. Gegenüber dem Doppelgrab der Märtyrer erhielten an der Rückseite des Raums Gerhard Storm, Heinz Bello und Karl Leisner in Steinsarkophagen ihre Ruhestätte. Die Überreste Leisners hat man vor seiner Seligsprechung in einem besonderen Grab in der Krypta beigesetzt. Neben den Gräbern Storms und Bellos sind Urnen aufgestellt, die die Asche von Unbekannten enthalten, die in Konzentrationslagern durch Nationalsozialisten zu Tode gebracht wurden, darunter Christen verschiedener Konfessionen, Zeugen Jehovas, Juden, Kommunisten und solcher, die wegen ihrer Rasse, ihres Volkes oder ihres Gewissens wegen den Tod erlitten. Ein leerer Sarkophag in der Krypta gilt als Mahnung für die Lebenden, dass nie mehr Menschen wegen ihrer Gesinnung oder aus anderen Gründen Verfolgung und Tod erdulden müssen. So zieht sich auf engstem Raum ein Bogen über 16 Jahrhunderte von Viktor und seinen Gefährten bis zu dem Märtyron des 20. Jahrhunderts hin. Was an den Eingangstüren zur Krypta steht: Victor et Victima, Sieger und Opfer, gilt vom gekreuzigten und auferstandenen Christus und von allen, die ihm bis zum Tod gefolgt sind. In einem Gedicht lässt Reinhold Schneider die Märtyrer aller Zeiten sprechen.
Die Fessel löst sich nicht. Ich muss ertragen. Doch stehe ich nicht im irdischen Streite mehr. Ein anderer König rief mich in sein Heer und gab mir Macht, der Erde zu entsagen. Ich seh sein Reich in heiliger Ferne tagen und bin sein Herold, ohne Schutz und Wehr. Schwer drückt die Schmach und das Gebet drückt schwer, um deren Frieden, die mir Wunden schlagen. Doch bin ich's kaum mehr, den die Pfeile brennen und den das Seil umschnürt. Ein anderer beugt sich in mir, schützend unterm Todesstreich. Mit allen Wunden will ich ihn bekennen, des Leidens stummes Bild, das ihn bezeugt. Wo seine Zeugen sterben, ist sein Reich.
Am Sonntagmorgen hörten Sie »Wo meine Zeugen sterben«, die Märtyrerkrypta im Dom zu Xanten, eine Sendung von Egon Mielenbrink. Die redaktionelle Verantwortung hatte der Hörfunkbeauftragte der katholischen Kirche, Pater Ulrich Behlau.